Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Montag, den 5. Mai. Herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um Folgendes: Solidarität unter Solawis. Berner Projekte für solidarische Landwirtschaft wollen sich gegenseitig unterstützen.
Es ist eine Riesenmöglichkeit, sich zu positionieren, ohne eben in der Konkurrenz verhaftet sein zu müssen.
Eine gemeinsame Website soll dabei helfen, neue Mitglieder zu finden. Dann: Rassismus tötet. Morgen Abend erinnert eine Lesung in Bern an den rechtsextremen Anschlag in Hanau.
Wir haben seit Tag 1 die Namen, die Gesichter hochgehalten und die Namen gerufen.
Einer der Getöteten ist Gökhan Gültekin. Sein Bruder hat dessen Geschichte in einem Buch festgehalten. Und schließlich: Polizei und Gefängnisse abschaffen, das fordert der Abolitionismus. Diesen Monat findet in Bern eine Veranstaltungsreihe dazu statt.
Es ist nicht nur in einem US-amerikanischen Kontext interessant, sich mit Abolitionismus auseinanderzusetzen, sondern auch hier in der Schweiz bei uns.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet heute Sarah Heinzmann. Schön, dass ihr uns zuhört.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen nun zuerst zu den Kurzmeldungen des Tages. Zuerst mit einer Nachricht aus Tel Aviv. Dort schlug einige Stunden vor der Sitzung des Sicherheitskabinetts eine Rakete aus dem Jemen in Israels wichtigsten Flughafen ein. Die Details: Ursi Grimm.
Das Thema der Sitzung des Sicherheitskabinetts war die Ausweitung der Gaza-Offensive. Auf der Plattform X schrieb Benjamin Netanyahu am Sonntag, Israel werde zu einer Zeit und an einem Ort seiner Wahl reagieren. Der britische Guardian bezieht sich auf lokale Medienberichte, gemäß derer das israelische und US-amerikanische Abwehrsystem die Rakete nicht abschießen konnten. Sie hinterließ einen Krater in einem offenen Feld am Rande des Flughafens. Am Wochenende berief Israel zehntausende ReservistInnen ein. Itamar Ben-Gvir, Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, sagte dem israelischen Armeeradio, er wünsche sich eine starke Ausweitung des Krieges, nannte aber keine Einzelheiten zu den neuen Plänen. Ziel der Offensive sei unter anderem Boden zu gewinnen, der bei künftigen Verhandlungen als Druckmittel eingesetzt werden könne.
Nach Rumänien, nach den Präsidentschaftswahlen vom Sonntag, liegt der Rechtsaußenkandidat George Simion vorne.
Wie Balkan Insight berichtet, erlangte Simion rund 40% der Stimmen, die heute Morgen zu 99% ausgezählt waren. An zweiter Stelle mit knapp 21% folgt der proeuropäische Bürgermeister Bukarests Nicu Jordan. Simion habe sich als lautstarker Ultranationalist, als osteuropäischer Fackelträger der trumpistischen Politik gebrandmarkt und sich mit Donald Trumps MAGA-Bewegung und Italiens rechtsextremer Premierministerin Giorgia Meloni verbündet. Simion erreichte keine absolute Mehrheit, weshalb noch offen ist, wie sich die Regierung zusammensetzen wird. Doch es zeichnet sich ein Rechtsrutsch ab. Die Wahlen in Rumänien mussten wegen Wahlmanipulation wiederholt werden.
In die Schweiz im Parlament wächst die Kritik gegen das sogenannte Visum für Superreiche.
Eine Ausnahmeregelung im Ausländer- und Integrationsgesetz ermöglicht es, eine Aufenthaltsbewilligung zu kaufen. Gemäß Tagesanzeiger sei die Nachfrage seit 2021 um 30% auf 500 gestiegen. Der grüne Nationalrat Balthasar Glättli kritisiert die Privilegien für Reiche vor dem Ausländerrecht. Zudem kämen viele der VisumsinhaberInnen aus Russland und China, wo man nicht reich werde, ohne dass es dem Regime gefalle, so Glättli. Rechtsgrundlage für dieses Visum ist eine Bestimmung, wonach Kantone eine Aufenthaltsbewilligung erteilen dürfen, wenn ein wichtiges öffentliches Interesse besteht. Stimmen für dieses Visum kommen von der SVP. So sagt Nationalrätin Barbara Steinemann, diese Art von Zuwanderung nütze der Gesellschaft insgesamt. Mitte-Präsident Gerhard Pfister stellt das in Frage. Es entspreche nicht einem wichtigen öffentlichen Interesse, Visa aufgrund des Vermögens zu vergeben. Bereits vor 3 Jahren kämpfte Glättli für eine Abschaffung dieser Regelung. Die Debatte geht somit in eine neue Runde.
In den Kantonen Bern, die Berner Kantonspolizei registrierte im vergangenen Jahr 5 bis 6 Straftaten im Bereich der häuslichen Gewalt pro Tag.
Gemäß Jahresbericht der Berner Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt gab es rund 1500 Polizeieinsätze und fast 2000 Straftaten. Wie in den Vorjahren waren über 70% der Gewaltbetroffenen weiblich und rund 75% der Tatpersonen männlich. Die am häufigsten verzeichneten Straftaten sind Tätlichkeiten sowie Drohung. Die häusliche Gewalt ist gemäß Statistik im Kanton Bern um 14% angestiegen.
Die Berner SP will einen Wechsel in der Regierungsmehrheit.
Dies meldet die Partei per Medienmitteilung. Projekte wie die Spitalversorgung und die Revision des Sozialhilfegesetzes zeigten, dass die kantonale Gesundheits- und Sozialpolitik von Abbau und Ökonomisierung geprägt sei. Deshalb stellen SP Kanton Bern und Grüne Kanton Bern gemeinsam eine Kandidatur für den Berner Jura, um bei den Regierungsratswahlen den Jurasitz zurückzugewinnen. Der Jurasitz und die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion ist derzeit in den Händen von SVP-Mann Pierre-Alain Schneck.
Und in die Stadt Bern auf dem Bremgarten-Friedhof entsteht das erste alevitische Grabfeld der Schweiz.
Die Eröffnung findet am Freitag statt. Dies meldet die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün. Die neue Begräbnisstätte bietet der alevitischen Gemeinschaft einen Ort für Abschied und Gedenken, der ihre religiösen Traditionen und Rituale respektiert.
Das waren die Nachrichten des Tages mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Ursi Grimm. Und damit zum Wetter. Morgen Dienstag bleibt es ebenfalls grau, aber trocken bei erneut 10 Grad. Ähnliches gilt für den Mittwoch, bedeckt bei leichtem Regen und 11 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Sie tragen Namen wie Solamix, Radiesli, Tapatat oder Setzholz. Sie versorgen Einzelhaushalte, Familien, WGs oder ganze Siedlungen mit saisonalem Gemüse. Die Rede ist von solidarischen Landwirtschaftsprojekten, kurz Solavis. Vor einigen Jahren erfuhren Solavis viel Zulauf. Nun bekunden sie Mühe, neue Mitglieder zu finden. Einige davon haben sich deshalb zu Solavi Bern zusammengeschlossen. Daraus ist die Website solavibern.ch entstanden. Nuapio hat 2 solidarische Landwirtschaftsprojekte in der Region besucht.
Mitten in Münsingen führt ein Weg von der Hauptstraße ab hinunter in eine grüne Fläche. Hier ist das solidarische Landwirtschaftsprojekt Setzholz zu Hause. Es ist Vormittag und die Setzholz-Mitglieder sind dabei, die Taschen mit der Ernte abzupacken. In einem großen Unterstand aus Holz steht ein langer Tisch in der Mitte. Darauf befinden sich Dutzende weiße Taschen, die die Anwesenden nach und nach mit Gemüse befüllen.
Immer 6 drin, hä? Ah ja. 6, 12.
Ein wenig vor dem Unterstand an der Morgensonne steht Maya. Vor sich eine Plastikkiste mit Zwiebeln und eine zweite Kiste, die bereits voll ist, mit Zwiebelschalen. Maya ist dabei, die Zwiebeln zu rösten, damit keine angefaulten Zwiebeln in den Taschen landen. Die Taschen mit dem Gemüse werden an alle Mitglieder des Setzhauts verteilt. wie das bei der solidarischen Landwirtschaft üblich ist. Solidarische Landwirtschaft, oft abgekürzt SOLAWI genannt, ist vereinfacht gesagt die direkte Zusammenarbeit zwischen ProduzentInnen und KonsumentInnen. Wer Mitglied wird, beteiligt sich an der Produktion und gibt eine Abnahmegarantie für die Ernte. Wie das konkret aussieht, dafür gibt es verschiedene Modelle. Das häufigste sieht ungefähr so aus. Mitglieder kaufen Anteilscheine, zahlen einen Jahresbeitrag und leisten Arbeitseinsätze. Dafür erhalten sie wöchentlich eine Gemüsetasche. Auch das Setzholz funktioniert nach diesem Modell. Setzholz-Mitbegründer Martin Huckenberger fasst es folgendermaßen zusammen.
Kurz zusammengefasst ist es das, dass wir gemeinsam Gemüse produzieren und das auch gemeinsam essen. Also nicht verkaufen, nicht in den Handel bringen, nicht nach marktwirtschaftlichen Prinzipien produzieren, sondern wir bauen an und verteilen das.
Das Setzholz befinde sich nun bereits in der 5. Saison, erzählt Martin Huckenberger. Um die 70 aktive Mitglieder zählt die SOLAWI mittlerweile. Vorgesehen sind Ernteanteile für 200 Personen. Im Vergleich mit einem herkömmlichen Gemüseabo wirkt eine SOLAWI-Mitgliedschaft weniger flexibel. Es gibt kein Wunschkonzert beim Gemüse und die Arbeitseinsätze erfordern Zeit. Für Martin Huckenberger sticht aber genau durch die Arbeitseinsätze der soziale Aspekt besonders hervor.
Es ist ein Feld von Menschen durch alle Altersstufen hindurch. Man kann mit den Kindern kommen, die sich dann auch gemeinsam hier beschäftigen können. Wir haben auch viele ältere Menschen, die es sehr schätzen, dass sie hier ihre gesammelten Lebensressourcen gewinnbringend einbringen dürfen.
Die Abpackenden im Unterstand scheinen ihre Arbeit bei der SOLAWI sehr zu genießen. Einige führen Gespräche, andere sind meditativ bei ihrer Arbeit. Gehetzt wirkt hier niemand, die Atmosphäre ist angenehm entspannt. In der Znüni-Pause kommt der gesellige Aspekt der SOLAWI noch stärker zum Ausdruck. Nach ihrer Motivation gefragt, streichen die meisten Setzholz-Mitglieder genau diesen Aspekt heraus. Sophie etwa ist schon mehrere Jahre dabei. Für sie ist das Hauptargument für die SOLAWI
das Gemeinsame. Ich habe selber auch einen Garten und da bin ich immer alleine im Garten. Das ist auch schön, aber für mich ist es wie eine Ergänzung und eine Bereicherung, mit anderen Leuten etwas aufzubauen und zusammen etwas zu machen.
Hellauf begeistert ist auch Neumitglied Jacqueline. Sie ist am Anlass für Münziger NeuzuziegerInnen wenige Tage zuvor auf das Projekt aufmerksam geworden. Das Konzept der SOLAWI hat sie sofort überzeugt.
Du kannst helfen, du kannst zuschauen, wie dein Gemüse wächst. Du profitierst mit gesunden Kräutern, Gemüse, Salat und so weiter und kannst auch etwas noch körperlich dazu beitragen, bist mit anderen Menschen zusammen. Also wirklich eine super Idee, finde ich.
Leute wie Jacqueline zu finden, das ist für viele SOLAWI-Projekte in den vergangenen Jahren schwieriger geworden. Statt auf Konkurrenz wollen die verschiedenen Projekte rund um Bern nun auf Zusammenarbeit setzen, sagt Martin Huckenberger. Zusammenarbeit habe es auf verschiedene Weise schon immer gegeben, erzählt er.
Mit Mitgliedern, mit Ressourcen wie Setzlingen, Maschinen, Geräten, mit Arbeitskräften, wenn es das mal braucht, mit Maschinen, es ist eigentlich alles möglich und wir nutzen das auch nach Möglichkeit.
Um mehr Menschen für die SOLAWI zu begeistern, braucht es mehr Kommunikation nach außen, ist Huckenberger überzeugt. Deshalb haben sich 7 SOLAWIs aus der Region zusammengetan und einen gemeinsamen Webauftritt lanciert. Auf solawibern.ch befinden sich Informationen zu den einzelnen Projekten, deren Standorte und Depots sowie Argumente für die Solawi.
Es ist eine Riesenmöglichkeit, sich zu positionieren, ohne eben in der Konkurrenz verhaftet sein zu müssen.
Neben dem Setzholz gehört auch das Radiesli zu Solawi Bern. Rund 6,5 Kilometer weiter nördlich in Worb sind hier kurz vor Mittag Mitglieder dabei, Salat zu setzen. Das Radiesli ist eine der ältesten Solawis in der Region Bern und eine der größten. Das Radiesli bewirtschaftet einen ganzen Hof, erzählt Marion Salzmann, die Teil der Betriebsgruppe ist.
Wir produzieren Gemüse für die Gemüsetaschen und wir produzieren Lagergemüse, dann Obst und wir haben auch Tiere. Es gibt Hühner und es gibt eine Mutterkuhherde und ein paar Ziegen. Und dann haben wir auch sehr viel Getreide, verschiedenes Linsen, Polenta, Hafer und ganz viele verschiedene Getreidesorten, wo wir auch Mehl draus machen.
Auch hier betonen die Mitglieder die Gemeinschaft als Motivation für ihr Engagement.
Ich komme immer sehr gern. Es ist immer eigentlich eine gute Stimmung, eine gute, positive Stimmung. Und man lernt immer wieder Leute kennen, neue Leute kennen und das gemeinsame Arbeiten im Feld, das gefällt mir sehr.
Sagt etwa David. Er ist seit über 12 Jahren Mitglied beim Radiesli. Auch in Worb ist es in den vergangenen 2 Jahren schwieriger geworden, Mitgliederabgänge wieder neu zu besetzen. Es brauche dafür mehr Werbung als früher, sagt Marion Salzmann. Ein Teil der Herausforderung sei es, die Leute dafür zu sensibilisieren, dass es schön ist, die Zeit damit zu verbringen, die eigenen Nahrungsmittel herzustellen.
Das erleben wir ja dann oft, wenn die Leute mitmachen, dass sie diese Zeit hier auf dem Hof sehr schätzen und dass das ja eben auch Lebensqualität ist, wenn man für so etwas Zeit hat. Das ist ein großes Thema, deswegen sagen wir auch immer, Solawi ist mehr als nur ein Gemüseabo. Da geht es um ganz viele andere Themen auch noch, wie eben, was ist wichtig in meinem Leben, für was will ich Zeit haben, oder es ist auch eine andere Form von Wirtschaften. Wir denken auch das Geld anders.
Für Marion Salzmann persönlich gibt es noch eine weitere Motivation, bei einer Solawi mitzumachen. In der aktuellen Zeit sei es ein einfacher Weg, um konkret etwas zu bewirken, sagt sie.
Weil das in so viele Bereiche reinspielt, wo ich denke, man kann für die Ökologie etwas tun, für nachhaltige, zukunftsfähige Landwirtschaft, für soziale Entwicklungen und anderes Umgehen mit Geld. Also hier passiert einfach sehr vieles in ganz vielen verschiedenen Bereichen und dass das so vieles abdeckt, das gefällt mir sehr.
Die neue Website soll all diese Aspekte vermitteln, damit auch in den nächsten Jahren neue Leute Freude finden am Abpacken oder Salat setzen.
Rabe Info.
Seit 5 Jahren kämpfen die Hinterbliebenen des Terroranschlags von Hanau gegen das Vergessen. Einer der Namen ist Gökhan Gültekin, einer von 9 Menschen, die am 19. Februar 2020 von einem rechtsextremen Attentäter ermordet wurde. In einem Buch erzählt Çetin Gültekin die Lebensgeschichte seines ermordeten Bruders. Geschrieben hat es der Autor Multu Kocak. Çetin Gültekin und Multu Kocak stellen morgen ihr Buch in Bern vor. Simon Keller hat sich mit den beiden ausgetauscht.
Çetin Gültekin, wie haben Sie Ihren Bruder Gökhan Gültekin in Erinnerung?
Nur als guter Mensch. Gökhan war ein Mensch, der sogar Menschen am Leben erhalten hat. Das haben wir bei unserem Vater gesehen. Kurz nach Gökhans Tod, 38 Tage später, starb auch mein Vater. Ja, er war hilfsbereit. Er hat jedem geholfen in seiner Umgebung, jedem den richtigen Weg gezeigt, weil er ja selbst so eine krasse Geschichte hat. Und deswegen wollte ich ihn unbedingt so zeigen, dass es vielleicht viele Jugendliche erreicht und mahnt und den richtigen Weg zeigt damit.
In diesem Buch zeichnen Sie das Leben Ihres Bruders nach. Sie haben auch seine Ermordung aufgearbeitet und Sie klagen vor allem auch die Versäumnisse der Behörden in Deutschland an nach diesem Terroranschlag. Sie haben das Buch aber nicht alleine geschrieben.
Ich habe das mit Mutlu Kocak geschrieben. Also eigentlich geschrieben hat es komplett Mutlu Kocak. Ich habe ja nur ihm Interviews gegeben. Also wir hatten so über 120, 130 Stunden Audiomaterial. Und er hat dann die Geschichte meines Bruders und meine Geschichte halt dann alles aufgeschrieben. Ohne Mutlu hätte ich es auch in dem Sinne nicht geschafft, weil ja ich Gökhans Leben eins zu eins rekonstruiert habe und bewusst, wie ich eben erwähnt habe, dass es viele junge Menschen mahnen soll, diese dunklere Phasen seines Lebens ins Buch reingepackt, wo viele Familienangehörige von mir mit mir viel Stress gemacht haben, wieso ich jetzt nur diese schlechte, dunklere Phasen Gökhans Lebens unbedingt in diesem Buch reinpacke und nicht auch so viele schöne Sachen, was er im Leben gemacht hat. Aber wie gesagt, es sollte ja für die Gesellschaft sein und nicht nur Gökhan einfach schön darstellen. Und darum musste Mutlu halt einspringen, damit er mit Gökhans Freunde, mit dem er auch viele negative Sachen gemacht hat, alles bei dem rausholt, auspackt. Ich habe es versucht, aber die hatten Respekt, die hatten Scham, die wollten jetzt nicht so mit mir offen reden, was die alles mit Gökhan gemacht haben, aber bei Mutlu haben die richtig krass ausgepackt. Und deswegen war es wichtig für unsere Format.
Mutlu Kocak, Sie sind also Autor. Sie haben die Erzählungen von Cetin Gültekin dann in Worte verpackt und das Buch geschrieben. Wie haben Sie diesen Prozess erlebt?
Ja, ich meine, es ist natürlich ein sehr, sehr schwieriger Prozess, auch wenn ich kein direkter Hinterbliebener bin und Gökhan zu Lebzeiten nie gekannt hatte. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, wie man sich gut vorstellen kann. Es ist eine sehr emotionale Angelegenheit. Man taucht wirklich tief in die Spuren von Gökhan von der Geburt an bis zu seinem Ableben nach 37 Jahren, ermordet durch einen Rassisten auf grausamste Art und Weise. Und für uns war immer wichtig, also Sie wissen ja auch, wenn es Vorfälle gibt, wenn wir in den Medien lesen, es gab hier eine Schießerei, so und so viel Tote, so und so viel Verletzte, dann reden wir oft über die Tat, wir reden oft über die Täter, aber wir vergessen die Opfer, deren Namen, deren Geschichten, und es war unsere Absicht, diese Sache diesmal komplett zu ändern, komplett auf den Kopf zu stellen und den Leuten eine Real-Life-Story zu geben, den Leuten zu zeigen, was für Leben dahinter hängt, was für Schicksalsschläge dahinter hängen. Und wie auch Cetin Gültekin einst beschrieben hatte, die Opfer sind am 19. Februar 2020 einmal gestorben. Aber die Hinterbliebenen sterben jeden Tag. Und all diese Facetten wollten wir mit dem Buch wiedergeben. Also zum einen das Ganze historisch festhalten, dass es nachhaltig schockieren soll, und zum anderen auch wirklich zeigen, was passiert denn nach einem Anschlag mit einer ganzen Existenz, mit Familien, mit der Gesundheit und mit all dem, was dazugehört. Weil, wie schon gesagt, wir reden über die Tat, wir reden über die Täter, wir reden über Strukturen. Das ist natürlich alles sehr wichtig. Aber letztendlich sind Menschen dabei gestorben, wurden umgebracht, und deren Geschichten sind entscheidend. Und nur wenn wir so die Sache anschaulich machen, und Cetin Gültekin ist einer, der komplett ausgepackt hat, wir sprechen hierbei von einem Novum, das gab es so nicht in diesem Maß vor diesem Buch, dass er ohne Scheu über alles gesprochen hat, über alle Details, auch wirklich über sehr viele intime Details gesprochen hat. Und deswegen hat das Ganze den Nagel auf den Kopf getroffen, kann man sagen, wurde zu einem Bestseller. Und ist inzwischen in Deutschland und Europa das Buch im Bereich Antirassismus, auch mit den meisten Auftritten.
Sie haben das bereits angesprochen. Es geht bei diesem Buch vor allem darum, die Namen, die Gesichter und die Geschichten der Opfer in den Vordergrund zu stellen. Was bedeutet denn für Sie, Cetin Gültekin, das Kämpfen gegen das Vergessen?
Ja, also wir haben ja gesehen, dass bis Hanau alles, was geschah, immer tat- und täterorientiert war, nie opferorientiert. Erstmals mit Hanau haben wir auch mit unserer Initiative 19. Februar natürlich schnell die zentrale Botschaften wie Erinnern heißt verändern und Say Their Names, was wir übrigens aus Amerika von Black Lives Matter Bewegung übernommen hatten. Und haben geschafft, dass es nicht mehr tat- und täterorientiert ist. Ich meine, wir lassen mit Hanau diesmal diesen Rechtsradikalen rechts liegen und tun unsere getöteten Kinder ins Mittelpunkt stellen. Und das haben wir geschafft, Say Their Names. Wir haben seit Tag 1 die Namen, Gesichter hochgehalten und die Namen gerufen. Das war für uns wichtig.
Das waren Cetin Gültekin und Mutlu Kocak im Interview. Sie werden ihr Buch Geboren, aufgewachsen und ermordet in Deutschland morgen Abend um 18 Uhr im Stellwerk in Bern vorstellen. Diese Lesung, Hanau ist überall, findet im Rahmen des Politmonats zu Abolitionismus statt. Der Abolitionismus ist eine Denkströmung aus den USA. Ursprünglich setzte sich der Abolitionismus für die Überwindung der Sklaverei ein. Der heutige Abolitionismus fordert die Abschaffung von Polizei und Gefängnissen. Über den Mai verteilt laden Lesungen, Workshops, Filmabende und Podiumsdiskutieren zum Debattieren ein. Neil ist Teil des Organisationsteams. Ich habe Neil gefragt, was diese unterschiedlichen Formate schlussendlich gemeinsam haben.
Diese verschiedenen Veranstaltungen verbindet, ist eben dieses Überthema Abolitionismus, das sich bezieht, vor allem was wir kennen, die Abschaffung von der Polizei, aber es bezieht sich auch auf andere Institutionen wie das Gefängnis oder Grenzinstitutionen und Agenturen. Und genau, wir wollen verschiedene Bereiche dieses Themas beleuchten mit diesen verschiedenen Veranstaltungen.
Der Abolitionismus ist ja eine Denkströmung, die in den USA in den letzten Jahren enorm viel Aufwind gewonnen hat, gerade auch durch den rassistischen Polizeimord an George Floyd und der darauf erstarkenden Black Lives Matter Bewegung. Mit eurem Programm versucht ihr nun, diese Debatte rund um den Abolitionismus nach Bern zu bringen. Was genau erhofft ihr euch davon?
Wir wollen einfach auch in einem schweizerischen und europäischen Kontext aufzeigen, dass es viele Kämpfe gibt, die unter diesem abolitionistischen Dach gekämpft werden. Und genau, wir wollen dem Raum schaffen. Wir wollen, dass sich Menschen, die sich dafür interessieren, darüber informieren können und auch sehen können, es ist nicht nur in einem US-amerikanischen Kontext interessant, sich mit Abolitionismus auseinanderzusetzen, sondern auch hier in der Schweiz bei uns.
Abolitionismus setzt sich ein gegen Grenzen, gegen Racial Profiling, gegen Polizeigewalt, gegen das Strafjustizsystem. In eurem Politmonat wollt ihr den Fokus auch auf radikale Fürsorge legen als Gegenkonzept. Was genau hat denn radikale Fürsorge mit Abolitionismus zu tun?
Ja, ich glaube, diese radikale Fürsorge, das ist genau der Teil, das für mich den Abolitionismus so spannend macht und ausmacht, weil sich Abolitionismus stark dafür einsetzt, dass wir eine Gleichzeitigkeit schaffen müssen vom Abbau von repressiven Strukturen und dem Aufbau von solidarischen, fürsorglichen Strukturen. Und ich glaube, diese Gleichzeitigkeit wollen wir auch widerspiegeln damit, dass wir Veranstaltungen machen, die eben eher kritisierend sind und die diese Systeme der Repression und der Unterdrückung, der Ausbeutung aufzeigen und kritisieren und bekämpfen und dann gleichzeitig auch zeigen, ja, wenn wir eine andere Welt, eine bessere Welt schaffen wollen, müssen wir jetzt schon üben und praktizieren, uns aufeinander zu beziehen und solidarisch miteinander zu sein und fürsorglich und zärtlich zueinander zu sein. Und ich glaube, diese Gleichzeitigkeit haben wir versucht, in den 4 verschiedenen Veranstaltungen aufzuzeigen.
Neil vom Politmonat zum Abolitionismus haben wir gehört. Neil möchte den eigenen Nachnamen lieber nicht im Radio hören. Über die theoretischen Hintergründe des Abolitionismus diskutieren wir hier am 23. Mai mit der Sozialwissenschaftlerin Vanessa Thompson hier im Rabe Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir sind am Ende angekommen vom Rabe Info am heutigen 5. Mai. Diese Sendung wird um 18 Uhr wiederholt. Habt ihr Anregungen, Feedback oder Kritik zu der Sendung, dann schreibt uns doch eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's dann morgen wieder. Und zum heutigen Info beigetragen haben Noah Piu, Simon Keller und Ursi Grimm. Am Mikrofon Sarah Heinzmann.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.